Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Fertig ist. Erst beim letzten Lied kommen wir auf die Bühne, tanzen noch ein bisschen rum, verbeugen uns und haben eine super schöne Zeit. Wir sehen fantastisch aus, bekommen Applaus und gehen danach zu einer tollen Party. Das Ganze passiert 85 in Ost-Berlin. Sven und ich, Sven ist übrigens der Fotograf Sven Marquardt, heute der geradezu unüberwindbare Türsteher des Bergheim. Sven und ich wollten schon immer auf die Bühne. Wir waren hungrig und beschlossen, Background-Sänger für Punk-Bands zu werden. Dafür richtige Sänger zu sein, reichte unser Können nicht. Ich hatte zwar die Musikschule besucht und dort sogar eine Gesangsklasse, war aber alles andere als ein musikalisches Talent. Wir stellten uns bei den Punk-Bands Happy Straps, Feeling B und die Firma vor. Die Firma nahm mich, ließ mich aber nur mit einem abgeschalteten Mikrofon auftreten, damit man meinen Gesang nicht hörte. Alles fühlte sich verboten und irgendwie gefährlich an. Jeder Text zog brutal über das System DDR her und da wurde nichts beschönigt oder wie in den Songtexten der etablierten Bands wie Karussell, City und Silly poetisch verarbeitet. Das hier war klare Ansage und ging einher mit Pogo, Suff und Prügeleien. Wenn Sven und ich im Langhans Jugendclub in Weißensee auftraten, trank ich für jeden Auftritt eine halbe bis dreiviertel Flasche Wodka. Sonst hätte ich nicht halb so gut die Sau rauslassen können. Unsere Aufgabe war Randale. Die Punks im Publikum sollten sich kloppen und wir sollten sie dazu provozieren. Ich hatte den sexy Part, zog mich hin und wieder aus und wedelte den Mikrofonständer in der Luft herum. Sven trug Metallketten am Körper, er nahm sie ab und schwenkte sie durch die Luft. Die Punks mussten sich ducken, wenn er die Ketten knapp über ihre Köpfe hinweg schwenkte. Einmal kam es zu einer richtig großen Klopperei, zu der auch die Polizei anrückte. Wenn das passierte, galt so ein Konzert natürlich als voller Erfolg. Obwohl sich die Stimmung auf den Punkkonzerten auch für mich wie etwas Verbotenes anfühlte, dachte ich nie darüber nach, was diese Konzerte den Leuten eigentlich bedeuteten. Ja, ich wusste nicht mal richtig, was Punk eigentlich war. Die spannendsten Ereignisse in diesem Land erlebte ich zwar in der ersten Reihe mit, war mir der Tragweite aber nie bewusst. Auch das ist typisch für mein Leben. Ich gab mir kein bisschen Mühe, habe einfach nur gequatscht und rumprobiert. Mehr brauchte ich gar nicht. Oft waren es Zufälle oder besser dieses Reinstolpern in Situationen und immer was draus machen, was mein Leben bestimmte. Es ist tatsächlich seltsam, zur selben Zeit in den 80er Jahren gab es ja auch die Vorläufer der friedlichen Revolution, es gab die Montagsdemonstrationen, es gab Friedensdekaden. Und die Punk-Szene war im Grunde genommen wie so ein Paralleluniversum, also fast würdest du es unpolitisch nennen, also du hattest im Grunde genommen keine politische Botschaft für die Leute.
Ne? Das Komische war ja, dass ich in beiden Szenen unterwegs war, also ich war in der staatlichen Szene, die das Mode-Institut beinhaltet hatte, Exquisit, das war so eine Firma in der DDR, die so sehr hochpreisige Mode hergestellt hat. Und in der Punk-Szene. Dadurch habe ich natürlich beide Seiten, ich will ja nicht sagen befruchtet, das klingt viel zu Fülle, aber ich habe, glaube ich, den Punk-Gedanken in das Mode-Institut getragen und das Mode-Institut-Gedanken aber auch in diese Punk-Mode. Ich fand natürlich als junger Mann zunächst keinen politischen Gedanken dabei. Ich wollte nur gesehen werden, wollte beachtet werden. Hab denn aber durch die anderen Leute politische Gedanken bekommen oder die haben dann mit mir gesprochen. Meine Eltern, mein Vater war ein staatlicher, sehr bekannter Schauspieler, hatte keine, der war auch denn schon alt, keine Meinung mehr zu einer Veränderung. Der fand es schon so gut. Aber ich war ja jung, ich wollte was verändern. Und das fand ich natürlich ganz spannend in dieser Punk-Idee, die ja alles negiert haben. Zerstört haben erstmal. Zerstört, was euch zerstört. Das fand ich natürlich toll. Und wenn man 22 ist, macht es einen großen Spaß zu zerstören, um wieder neue Sachen aufzubauen.
Mhm. Jetzt mal von 22 zurück zu 13.
Ja.
Mit 13 kam ich in die Pubertät. Interesse an Jungs verspürte ich damals noch nicht. Umso erstaunlicher war, dass ich gerade da meine erste sexuelle Erfahrung machte. Es war die Zeit, in der sich mein Vater ganz besonders darum sorgte, was beruflich mal aus mir werden sollte. Meine Stimme war nicht die allerbeste und nur durch meine Gestik rückte ich sie in den Mittelpunkt. Mit dem Solo-Singen war es beim Stimmbruch vorbei, aber im Chor konnte ich noch bleiben. Schauspieler konnte ich wegen meines Stotterns nicht werden, also schlussfolgerte mein Vater, gebe ich dann doch einen guten Pantomimen ab. Er sprach mit seinem Freund, dem Pantomimen Eberhard Kube, der ein Studio am Rosa-Luxemburg-Platz leitete. Mein Vater vereinbarte einen Termin für mich und fuhr mich hin. Ich sollte ganz enge, dunkle Sachen tragen, sodass man die Körperbewegungen gut sehen würde. Vor der Tür setzte er mich ab. Hochgehen musste alleine, bist jetzt groß genug. Natürlich traute ich mich nicht hoch. 2 Stunden waren dafür eingeplant gewesen. Also überlegte ich, was ich in der Zeit machen konnte. Mir fiel der Brunnen am Alexanderplatz ein, der im Volksmund Mückenbrosche hieß. Der Brunnen vor dem ehemaligen Zentrum Warenhaus, heute Galeria Kaufhof, da wollte ich hin. Weil ich damals an so eine vorbildliche rote Schule ging, wusste ich natürlich nicht, was Nutten eigentlich waren. Ich kannte nur den Brunnen und nicht seine Bedeutung oder gar seinen Ruf. Das Wort Nutte klang schon irgendwie schlimm, aber ich ahnte nicht, warum man zur Nuttenbrosche ging und was man da eigentlich machte. Schon weil der Brunnen diesen seltsamen Spitznamen hatte, warnete in der Bezeichnung etwas Unheimliches und Verbotenes mit. Ich ging also los und setzte mich auf eine Bank an den Brunnen. Es passierte erstmal gar nichts. Es gab auch nichts Besonderes zu sehen. Und wie eine Nutte aussah, woran man sie erkannte, wusste ich ja sowieso nicht. An meiner behüteten Schule war ich noch nicht mal mit dem F-Wort in Berührung gekommen. Wir alle waren liebe Kinder, brave Schüler. Und so ein Wort wie Ficken kam nicht über unsere Lippen. Nach einer Weile am Brunnen musste ich pullern. Eine Treppe führte nach unten zu einer öffentlichen Toilette, vor der viele Männer rumstanden. Ich dachte sofort, aha, das sind Agenten, die Westgeld tauschen. Alles, was in meinen Augen schlimm und kriminell war, verband ich mit Agenten, mit Spionen und mit Westgeld. Alles in Verbindung mit dem Westen wirkte sowieso erstmal kriminell. Meine Eltern tauschten immer viel Westgeld, redeten aber nicht drüber. All das wirkte immer geheimnisumwittert. Ich durfte draußen kein Wort über den Westen erzählen und nicht mal meinem besten Freund konnte ich davon erzählen, dass ich Bonanza, Raumschiff Enterprise und Lassie im Westfernsehen schaute. Und wenn ich mich dann doch mal verquatscht hatte, dachte ich immer, oh Gott, jetzt kommt gleich die Polizei. Ich ging also von der Nippenbrosche aus die Treppe runter zur Toilette, wo all diese Männer standen, die ich für Agenten hielt. Ich, das Abbild eines Knaben mit schön geföhnten Haaren, gekleidet wie Marcel Marceau, in bestickten engen Hosen, schwarzer Lederjacke mit einem roten Herzen hinten drauf, das ich mir selber aufgeklebt hatte und zu dem mein Vater noch gemeint hatte, ich müsse bescheuert sein, so draußen rumzulaufen. Als ich wieder nach oben ging, befolgte mich ein Mann bis zum Fernsehturm. Ich setzte mich auf eine Bank und er setzte sich neben mich. Schon damals hielt ich mich für äußerst attraktiv und verlangte geradezu, dass ich Männer, aber auch Frauen anzog. Alles andere hätte mich beleidigt. Und hier fällt der erste Satz im Grunde genommen deines sexuellen Werdeganges und du sprichst diesen Mann tatsächlich an mit den Worten?
Genau, der saß neben mir, so, und ich habe zu dem gesagt, obwohl ich ja so doll gestottert habe, aber da nicht, wollen wir zu dir gehen, so, oder wollen wir gleich hier machen? Ich wusste ja nicht, was das ist. Ich kannte Pornofilme, Pornobilder, die ich mal beim Weihnachtsschmökern gefunden habe von meinen Eltern. Da war aber keine Bewegung drin. Ich dachte, man führt so Bewegungen vor und das wäre dann Sex. Ich kannte zwar von meinen Eltern so mit Bauch und so wusste ich alles, aber das habe ich nicht kapiert. Also führte ich dann zu Hause dem Mann diese Bewegung vor. Der dachte, ich hatte eine Meise. Naja, okay, dann habe ich es doch kapiert. Der hatte mir noch mit einem Messer, weil ich ja dachte, vielleicht ist das auch ein Sexualverbrecher, mit einem Messer hatte der mir eine Stulle geschmiert, weil der dachte, mein Gott, der Junge muss eine Stulle haben. Hm. Und da dachte ich, jetzt bringt er mich noch um. Fand das aber ganz spannend. Als Kind hat man ja gar kein Rechtsverständnis oder weiß nicht, in welcher gefährlichen Situation man sich vielleicht doch befindet, weil ich war ja 13, der Mann war ja ganz klar pädophil Fand ich aber trotzdem spannend. Den Sex nicht so sehr, aber die Situation fand ich verwegen.
Ja. Aber du bist mir relativ, jetzt mal im Vergleich dazu, ja. Wenn Eltern sowas von ihrem Jungen, ja. von ihrem Knaben erfahren, ist es ja für die ein Schock. Wie kam das denn für deine Eltern ans Tageslicht eines Tages, dass du genau diese Sache gemacht hast?
So drei, vier Wochen später hatte ich eine 4 in Grammatik, musste um 7 schlafen gehen, durfte nicht Fantomas sehen, was ich ganz dramatisch fand. Also mein Leben hing davon ab, dass ich nicht Fantomas sehen durfte. Und jetzt dachte ich mir im Bett oder habe mit meinem Bruder, wir hatten zusammen Zimmer gehabt, überlegt, wie können wir jetzt denen noch was richtig mal sagen. Und da bin ich ins Wohnzimmer, meine Eltern guckten Fantomas und habe gesagt, so, dass er wisst, ich habe mit einem Mann Sex gehabt. Meine armen Eltern, die waren natürlich platt. Ich sah wirklich wie 10 vielleicht aus oder sowas. Naja, mein Vater, mir wurden erstmal meine ganzen Kettenringe weggenommen, meine geblümten Hosen, meine Rüschenhemd, das wurde weggenommen. Ich wurde neue schlichte Linie. Das hielt nur 4 Wochen.
Da waren die Blümchenhosen wieder am Start.
Eigentlich fand mein Vater das, glaube ich, auch ja nicht so schlimm. Und eigentlich fand das meine Mutter auch gar nicht so schlimm. Sie waren natürlich nur besorgt. Mein Gott, ich war ein Kind. Eigentlich hatten sie, glaube ich, sowas sowieso gedacht, weil, naja, also, ich sah immer wie ein kleiner, schwuler Junge aus, als Kind.
Ja. Ich wohnte mittlerweile in der Straße, also wir machen jetzt wieder einen Sprung in die 80er. Ich wohnte mittlerweile in der Straße der Pariser Commune, als es morgens um 7 an meiner Tür klingelte. Männer in Uniform forderten mich auf, zur Klärung eines Sachverhaltes mitzukommen. Auf der Polizeiwache angekommen, hieß es Gürtel raus, Schnürsenkel raus, ab in die Zelle. Dann wurde ich verhört. Sie wollten wissen, was dieses und was jenes zu bedeuten hatte, als wären Strassgürtelchen und Lidschatten ein politisches Statement. Immerhin war ich weder auf einer Demo festgenommen worden, noch hatte ich Staatsfeindliches in der Gegend rumgebrüllt, also konnten sie mir ja nur Äußerlichkeiten vorwerfen. Sie nahmen mir Fingerabdrücke ab und dann saß ich da erstmal sehr, sehr lange. Ich konnte nicht einschätzen, wie viele Stunden vergangen waren. Wenn man in einer Zelle sitzt, nichts zu lesen und nichts zu tun hat, dann kommt einem das sehr lange vor. Nach einer Weile betrat ein Mann diese Zelle. Er setzte sich mir gegenüber und machte einen auf Kumpel. Ich sei der Friseur, treffe so viele Menschen, da könne ich doch für den Staatssicherheitsdienst der DDR etwas tun. Das sei doch nichts Schlechtes und ich bekäme auch Geld und Vergünstigungen dafür. Lediglich hier und da ein bisschen zuhören. Ich kapierte recht schnell, worum es ging und auch, worum es hierbei für mich persönlich ging. Ein Nein war schier unmöglich. Ich saß in einer Zelle, die nur außen eine Klinke hatte. Sie hätten mir hier drin die Zähne einschlagen oder mich umbringen können, das wäre noch nicht mal bekannt geworden. Ich überlegte also und fand die einfachste Lösung überhaupt. Super! Super! Das mache ich. Dann lerne ich endlich mal Leute kennen. Bei meinem Stottern fällt mir das immer schwer, aber so wird das alles viel einfacher. Toll! Die sie mich gefragt haben. Ich bin dabei. Und ich freue mich schon. Ich frage mal ein paar Kumpels, ob die immer mitmachen. Ich durfte gehen. Musste auch nichts unterschreiben. Ich sah nur in der Reaktion des Mannes, dass der dachte, mein Gott, ist der doof, der hat ja einen totalen Knall. Du hast auch nie wieder von denen gehört. Aber was machte man denn? Es gab ja so eine unbesprochene Regel. Man war ja trotzdem angesprochen worden von der Stasi und kannte Leute, die damit schwer umgehen konnten. Wie ging man mit so einer Nachricht um?
Also, ich weiß nicht, wie andere damit umgegangen sind. Ich wusste nur, ich musste Dumme jetzt beibehalten, weil ich hatte ja begonnen, mich ganz dumm zu stellen. Also musste ich Leuten erzählen, von denen ich dachte, dass sie vielleicht bei der Stasi sind. Ja, Mensch, ich fang jetzt beim Ministerium an und vielleicht krieg da ein Büro. Also das sieht ja nicht so schlecht aus. Und also ich denke, die nehmen mich da, dann bin ich beim Ministerium. So, dass sie denken, Gott, für den Knall. Ich habe es eigentlich, ich glaube, nur 2 Leuten erzählt, dass die Stasi mich wirklich angesprochen hat. Weil ich habe schon an der Zelle, an der Situation, wie ich verhaftet wurde oder so, um diese wirkliche schwierige Situation gewusst, dass es auch da nicht mit zu spielen ist. Dass ich das doch nicht auf die leichte Schulter nehmen kann, sondern dass ich bei meiner Linie jetzt beibleiben musste und eben den Dummen spielen muss. Es hat doch gut geklappt. Die haben sich wirklich nie mehr gemeldet. Meine Stasi-Akte ist wirklich so banal und so quatschig zusammengestellt. Also die haben überhaupt nichts kapiert die ganze Zeit. Wunderbar. Der liebe Gott war auf meiner Seite.
Mit dem sie ja noch weniger Mut haben, wie wir wissen. Ja. Du hast auch an diversen Friseurmeisterschaften teilgenommen, zumindest so lange, wie du da zugelassen warst. Ja. Wir sprechen jetzt von der von 1985. Es war das Jahr 1985 und die nächste Berliner Friseurmeisterschaft stand an. Meinem Modell für die Tagesfrisur montierte ich eine Schallplatte ins Haar, die ich in die Frisur integrierte. Mit einem Käfig und zwei Vögeln schickte ich sie dann über den Laufsteg. Meinem Modell für die Abendfrisur beklebte ich das Gesicht mit Strasssteinen. Dazu trug sie eine Zwangsjacke und einen hohen Turm aus Haar auf dem Kopf. Das Ganze wuchs sich natürlich zum Skandal aus. Es war der helle Wahnsinn. Es gab ein ungeheures Theater, was zu erwarten gewesen war. Herr Schäfer von der Bühne, Herr Schäfer sofort von der Bühne. Ich wurde von der Bühne gezerrt, zurück zu meinem Platz gebracht, wo schon fast die ganze Kongresshalle im Halbkreis stand. Dann wurde ich mit Nachdruck gebeten, den Saal zu verlassen. Also du hast ja tatsächlich keine Gedanken darüber gemacht in der Zeit. Wir reden Mitte der 80er, Kalter Krieg, im Land unglaublich viel an Dynamit irgendwie unterwegs.
Eine ganz tolle
Zwangsjacke auf der Bühne und Käfige mit Vögeln.
Wir wollten eine ganz tolle Frisur machen. Die Zwangsjacke war, weil wir hatten ja nicht viel Geld. Also diese Gala-Frisur braucht ein Gala-Kleid. Dachte, scheiße, so teuer. Mensch, das haben wir nicht. Und ach, kein Bock dafür, so viel Geld zu sparen. Also kam ein Freund von mir auf die Idee, weißt du was, mach mal, bekleb mal die Schuhe mit Strass. Die Zwangsjacke besorge ich. Die ist billig. So, und dann machen wir ja, das natürlich super aus. Die hatte denn so schwarze Strümpfe, also besser ging's ja nicht. Es war, wir haben aber gar nicht um die politische Situation das gemacht. Diese zwei Vogelkäfige waren nur da, weil das Model so ganz schlaksig lief, die konnte nicht laufen. So, und da dachte man, wir müssen jetzt was haben, was die hochhält, dann läuft die vielleicht besser. Es war wirklich ein Zufall, der mir aber politisch, heute würde ich es verstehen. So, und würde sagen, es war eine Botschaft. Es war aber eigentlich gar nicht als Botschaft gedacht. Aber dadurch wurde ich für manche Menschen oder für, sagen wir mal, die Frisierbranche oder Leute, die dazugeguckt haben, wurde ich zu so einem Symbol für Freiheitsgedanken oder so. Was auch schön war. Aber es war eigentlich anders gedacht. Aber mein Gott, das Symbol ist wichtig.
Mhm. Nun, war es nicht von vornherein ein Plan gewesen, in den Westen mal zu gehen. Du warst jetzt keiner der klassischen ich stelle Ausreiseantrag und bin dann weg, Kandidaten. Aber es nahm einfach zu Mitte der 80er, dass auch mehr und mehr Freunde wahrscheinlich um dich rum das Land verließen. Genau. Und dann war es eines Tages soweit, also wir machen jetzt ein bisschen im Schweinsgalopp, rennen wir durch das Buch, deswegen sind wir jetzt schon in West-Berlin. Du warst dann drüben 88 im Juno und hast aber auch dort begonnen, dich erstmal in Frisiersalons wieder vorzustellen. Und einer von den ersten Friseuren, wo du warst, war ja Udo Walz, wenn ich mich recht entsinne.
Und da dachte ich, ich hatte mich vorher noch nie beworben. Ich bin rübergegangen, habe auch ganz schnell eine Stellung bekommen, aber da brauchte ich keinen besonderen Bewerbungsgespräch. Und ich dachte, wenn man sich bei Udo Walz bewirbt, muss man bestimmt was ganz Besonderes bieten. Ich hatte kein Geld, dachte ich mir, kaufe ich mir Luftballons und Telefonschnüre, so eine, die man so zusammenstecken kann. Das ist wirkungsvoll. Mach mir daraus ganz viel Ketten und die Luftballons pumpe ich, mach mir hier so ganz viel Luftballons, die sind bunt. Das war Sommer. Mein Gott, der nette Udo Walz. Ich bin da wirklich reingekommen in den Laden. Der hat wirklich gesagt, ja nun sagen Sie mal, was wollen Sie denn erzählen? Also wirklich freundlich. Ich habe denn gemerkt, dass ich wohl irgendwie falsch gekleidet bin, aber der hat mir zugehört. Das fand ich ungeheuer freundlich. Es wurde nichts mit diesem zusammen, das war aber auch ganz gut, aber ich finde, der hat mir zugehört, was für eine Geduld. Ich weiß nicht, ob ich die Geduld gehabt hätte, wenn da jemand mit Luftballons in meinen Laden kommen würde. Und ich sage, jetzt schlecht, kommen Sie mal ein andermal. Oder man würde versuchen, ich weiß nicht, aber der hatte wirklich sehr freundlich.
Das Phänomen des Westens ist auch, kommt im Buch, glaube ich, auch sehr gut rüber, ist, dass du erstmal drüben gelandet bist, in die ersten Diskotheken gingst,
ja, ja,
und so, Dschungel und so. Aber im Grunde genommen hat es dich gelangweilt im Vergleich zu dem, was du im Osten erlebt hattest.
Ja,
ne?
Osten sehr wild gefeiert. Und ich kannte Drogen nicht. Und ich dachte, diese Hände im Westen ja laufen noch aufs Klo gegangen. Boah, toll. Die machen, laufen Sex noch auf dem Klo. Bis ich gemerkt habe, die nehmen ja nur Drogen. Das fand ich natürlich sehr frustrierend und sehr langweilig. Also, da wurde mehr so innen gefeiert, fand ich. Aber ich war ja vom Osten gewohnt, dass man nach außen feiert. Das war wirklich, aber ich war ja schon 29. Nicht, dass ich da nicht mehr feiern wollte, aber ich wollte ja auch im Westen, sagen wir mal, Boden gewinnen. Ich wollte einen Job haben, ich wollte in die Modeszene wieder einsteigen, was ich nicht wusste, ob mir das jemals gelingt, aber ich wollte es probieren. Dadurch dachte ich, ach, egal mit dem Langeweile, das ist jetzt so. Es war ja auch, in der Diktatur feiert man noch viel wilder. Das ist also, weil man da raus möchte, weil man da ausbrechen wollte. Da hat diese wilde Feiern ja interessiert.
Dann stelle ich zum Abschluss jetzt die natürlich überfällige Frage. Warum bist du nicht auf der Welt, um glücklich zu sein wie alle anderen hier?
Ich bin auf der Welt, um zu leben vor allen Dingen. Und Sachen zu erleben, Leute kennenzulernen, Sachen zu sehen, Reisen zu machen. Ich bin dabei sehr glücklich geworden. Aber ich habe mir nie zum Beispiel, wo ich den Titel gesucht habe, behändig durch Buchlinie gehangen und habe gedacht, wie kann ich mein Buch nennen? So, da waren ganz viele Glückstitel. So, und da dachte ich mir, ich habe mir noch nie in meinem Leben vorgenommen, glücklich zu sein, sondern nur Sachen zu machen, meinen Freund kennenzulernen. Ich dachte nicht, dass der mich glücklich macht, ganz im Gegenteil. Den fand ich aber spannend. So was. Und darum, ich bin nicht da, um glücklich zu sein, sondern um zu leben. Das finde ich das Allerwichtigste. Dann kommt vielleicht das Glück von selber. Weiß ich nicht. Und wenn es nicht kommt, kann man trotzdem ein schönes Leben haben. Aber man muss leben vor allen Dingen.
Herr Schäfer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Bauer Moritz. Das war wunderbar. Ja, danke. Vielen Dank. Dankeschön.
Wenn Sie mit dem Autor vielleicht noch ein Wort wechseln möchten, weil wir jetzt die Bühne räumen für den nächsten Gast, treffen Sie uns da vorne noch am Büchertisch an. Schön, dass Sie alle da waren. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke.
guten Tag. Guten Tag. Ich begrüße Sie zu einer Präsentation des Passagenverlags. Wir sind ein Wiener Verlag. Unser Spezialgebiet ist die zeitgenössische französische Philosophie. Wir haben Publikationen von Jacques Derrida, er ist unser Hauptautor, 40 Titel ungefähr, Alain Badiou, Rancière, Baudrillard, Lyotard. Es sind Namen, die Sie in unserem Programm finden können. Eine Autorin, die diesen französischen Philosophen sehr nahe steht, ist Hélène Cixous. Ihr Werk bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Philosophie, Theorie und Literatur, hat sich in der letzten Zeit eigentlich immer mehr zum literarischen Schreiben hinbewegt. Und Esther von der Osten, die ich mitgebracht habe, hat viele ihrer wichtigen Bücher übersetzt. Zwei neue Erscheinungen, die wir Ihnen heute präsentieren wollen, behandeln das Thema Osnabrück, jetzt mal geografisch gesprochen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.